Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag, der 26. April. Hier ist Fußball MML Daily. An diesem Morgen begrüßt euch Lena Kassel. Und was soll ich sagen? Heute alleine. Es ist ganz ungewohnt. Mike Nöcker war ja gestern fürstlich unterwegs. Er hat Prinzessin Charlène und ihren Albert irgendwo getroffen. Und er hatte sein Sakko an, er hatte eine kleine Krawatte an und seitdem hat man ihn nicht mehr wiedergesehen. Vielleicht taucht er ja bis Montag wieder auf. Ich habe mir aber Verstärkung in diesem Podcast geholt, denn ihr wisst, es ist Freitag. Wir wollen auf den anstehenden Bundesligaspieltag blicken und das mache ich natürlich nie alleine. Und ich habe einen fantastischen Gast und deshalb kommen wir jetzt allen voran zu dieser Rubrik hier.
Die MML Daily Fragen an den Spieltag.
Ja, wir sind nämlich schon am 31. Spieltag angekommen und man darf allerspätestens jetzt vom Endspurt dieser Bundesliga-Saison sprechen. Auf die letzten Meter haben wir uns nochmal einen fantastischen Gast eingeladen. Er war schon einmal hier. Aber in der Zwischenzeit ist bei ihm ja einiges passiert. Zum Beispiel ist er mittlerweile ein Teil von Tommys Fünferkette bei Copa TS, wie ich gerade eben von einem Bekannten gehört habe. Ach, Gregor Rühl, ist das dieser Vogel von Copa TS? Er ist nicht nur der Vogel, er ist sozusagen wahrscheinlich auch das Mastermind dahinter. Und ihr werdet es ja gehört haben, an diesem Morgen ist mein Gast Gregor Rühl. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, wenn ich ein Vogel bin, dann bin ich aber so ein Papagei. Weil dann kann ich dir heute alles nachplappern. Vielen Dank für die Einladung.
Ich fand das ja ganz sympathisch. Ne? Also der Bekannte, liebe Grüße, es war Marco Seifert, er wusste natürlich, wer du bist und hat dann gesagt, ja, ach so, das ist Gregor Rühl, das ist der Vogel von Copa TS, der immer kommt, wenn kein anderer kann. Fand ich ganz nett.
Oh, ja. Ja, da bin ich.
Das ist bei uns natürlich ganz anders. Bei uns bist du der Stargast heute. Und wenn wir jetzt gerade irgendwie schon bei Fußball und Copa TS waren, Copa TS steht ja auch so ein bisschen für den ehrlichen Fußball noch, dann wollen wir mal kurz über deinen BVB sprechen. Der spielt ja an diesem Wochenende in Leipzig. Das kann ja dann für dich nicht sein. Also ich gehe mal davon aus, dass du nicht vor Ort sein wirst. Und wenn du nicht vor Ort bist, dann machst du was?
Ja, ich bin tatsächlich sogar manchmal vor Ort, wenn der BVB in Leipzig spielt, weil ich aus der Nähe von Leipzig komme und dann nutze ich das manchmal als Heimbesuch. Aber dieses Wochenende mache ich es nicht und bleibe in Köln. Ich wohne in Köln und gehe zum einzigen möglichen Verein, wo man in Köln Fußball gucken kann, ohne Herzkrankheiten zu bekommen, nämlich zu Fortuna.
Ach super, na schau an, ich wollte nämlich gerade schon Fortuna Köln reinbrüllen. Ich habe ja auch in der Südstadt Fußball gespielt und ich kann dem sehr viel abgewinnen. Ne? Also vor allen Dingen, ich glaube, ich weiß nicht, spielen Sie Samstag oder Sonntag?
Sie spielen heute Abend Flutlichtspiel gegen
heute Abend, Freitag.
Wuppertal. Und also es ist herrlich da, es ist eine schöne Stimmung, es gibt gutes Bier, es ist alles ganz entspannt, es ist ein NRW-Duell, es ist vierte Liga und es ist einfach eine schöne romantische Fußballstimmung.
Schöne romantische Fußballstimmung, das ist doch meine perfekte Überleitung zum FC Bayern. Über die müssen wir mal kurz sprechen, denn Ralf Rangnick liegt ja offenbar ein fertiges Angebot vor, so hört man. Er muss quasi nur noch unterschreiben, um neuer Bayern-Trainer zu werden. Wir haben sehr intensiv in dieser Woche über Ralf Rangnick und die Bayern gesprochen. Was sagt denn dein Gefühl? Macht er es und wäre das die richtige Entscheidung?
Boah, ich finde es ehrlich gesagt... Ich glaube, es wäre die richtige Entscheidung vom FC Bayern für ihn. Es sind ja so ein bisschen die Absagewochen, ne? Wenn man auf die Trainerposition beim FC Bayern schaut. Deswegen wäre es schon, ehrlich gesagt, ganz schön peinlich, wenn er es nicht macht. Er ist ja gerade Nationaltrainer in Österreich, hat jetzt so eine EM vor der Brust. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon so zusagen würde an seiner Stelle. Also
ja,
ich sehe da noch so ein kleines Fragezeichen hinter.
Weil es würde ja dann irgendwie auch zum FC Bayern passen, dass sie ihn sich jetzt signen und dann fliegt er mit Österreich also wirklich kläglich in der Vorrunde raus und dann hast du halt direkt ein Thema, ne?
Ja, das ist so. Das ist so die, ich glaube, ehrlich gesagt, würde ihn halt dann jetzt endlich mal so ein bisschen Ruhe gut tun. Ich sehe sie aber halt einfach noch nicht. Bin gespannt, wie sie das alles lösen. Aber also wie gesagt, jetzt nochmal eine Absage, das wäre schon ganz schön doll.
Ja, die Absagewochen. Wir sind sehr gespannt, ob sie weitergehen beim FC Bayern oder nicht. Jetzt aber erstmal rein in dieses Bundesliga-Wochenende. Wir kommen zur ersten Partie. Die findet heute Abend nicht in der Kölner Südstadt, also nicht nur in der Kölner Südstadt statt, sondern eben auch in Bochum. Die Bochumer empfangen nämlich zu Hause die TSG Hoffenheim um 20.30 Uhr und die Abstiegssorgen werden in Bochum immer größer. Muss man leider sagen, der VfL ist das formschwächste Team der Liga und auf Platz 16 abgerutscht. Seit dem Sieg gegen die Bayern übrigens Mitte Februar konnten die Bochumer nur noch 2 Punkte sammeln. Mit der TSG Hoffenheim kommt jetzt ein Team Anne Kastropper, das noch alle Chancen aufs europäische Geschäft hat. So, was ist dein Eindruck vor dieser Partie? Hat der VfL irgendeine Chance, als Sieger vom Platz zu gehen oder wird sich die Krise ja weiter verschlimmern? Was denkst du?
Ja, irgendwie tun sie mir so ein bisschen leid. Meine einzige Hoffnung ist tatsächlich, dass da heute Abend Ruhrgebiet, Flutlichtspiel, Grönemeyer gibt wieder alles. Da wissen wir ja auch, dass die Leute auf den Rängen in Bochum mit vollstem Herzen und vollster Seele dabei sind. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung dafür, dass sie da ein paar Punkte zusammenkratzen. Ja, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, ne, die letzten Wochen, da war wirklich wenig los in Bochum. Ich würde es ihnen wünschen. Was ich krass finde, ich habe so eine Statistik gelesen, dass Bochum irgendwie bereits 8 Tore in der Nachspielzeit kassiert hat. Das ist unter diesen Abstiegskandidaten der Topwert. Und ich fand so ein bisschen, das ist ja so das Gegenteil von Leverkusen, ne?
Ja.
Wenn sie das vermeiden können und sich da heute komplett reinhängen und alles geben, dann glaube ich, haben sie schon ein paar Chancen und ich würde es ihnen wirklich wünschen.
Ja, es ist so ein bisschen, wenn du es gerade angesprochen hast, ne, Flutlicht, Anna Kastropper, irgendwie das Stadion ist da. Dieses Narrativ hat sie ja so in der vergangenen Saison auch in der Liga gehalten, ne? Da war es ja wirklich eine Festung. Und jetzt sind sie irgendwie zu Hause seit zuletzt 4 Partien in Folge sieglos, ne? Also dieses irgendwie einzigartige Stadion, was dann vielleicht auch mal Spiele, die eigentlich nicht zu gewinnen sind, dann doch gewinnen lässt, so. Das Narrativ ist weggebrochen. Und dann hatten sie in der vergangenen Saison ja auch mit dem Wechsel zu Thomas Letsch dann irgendwie auch noch den Klassenerhalt gesichert, weil dieser Impuls dann irgendwie da war, dieser positive Impuls, von dem man ja immer spricht, wenn man dann den Trainer nochmal austauscht. Und das ist ja jetzt eben mit Heiko Butscher auch nicht passiert, ne? Also man hat ihn installiert in der Hoffnung, dass man diesen Negativtrend irgendwie stoppen kann. Und dieses Momentum ist noch nicht mal entstanden. Also er hat noch nicht einen Sieg einfahren können. Und deshalb habe ich so ein bisschen das Gefühl, und der Abstiegskampf lebt ja nur vom Momentum, ne? Da geht es ja nicht mehr um die fußballerische feine Klinge, da geht es irgendwie um das Momentum, um irgendwie Gefühl und irgendwie, ach, ich würde es mir natürlich auch wünschen, dass sie drin bleiben, weil Stadionerlebnis auch immer geil. Aber ich habe leider die Befürchtung, dass sie da bis zum letzten Spieltag noch, glaube ich, um den Relegationsplatz kämpfen werden. So leid es mir tut.
Ja, einzige Hoffnung vielleicht, dass man es wirklich einfach noch so komplett selber in der Hand hat, ne? Also es ist noch alles drin,
ja,
und darauf müssen sie im Prinzip bauen und versuchen, dieses Momentum irgendwie zu kreieren. Mit einem Fiegepilz und einer lauten Stimme wird das schon irgendwie hinhauen.
So, dann kommen wir doch mal auf deine Dortmunder zu sprechen. Wir haben es ja schon zu Beginn erwähnt. Sie müssen nach Leipzig am Samstag um 15.30 Uhr. Der BVB ist derzeit nur 5. Aktuell würde das zwar vielleicht sogar für die Champions League reichen, aber mit einem Sieg gegen Leipzig wäre man wieder 4. und somit auf der sicheren Seite. Und RB scheint sich allerdings langsam gefangen zu haben. In den letzten 8 Spielen gewannen die Leipziger 7-mal. Einzig gegen Mainz 05 gab es nur ein Remis. Aber auch der BVB ist irgendwie gut drauf. Letztes Wochenende hatten sie Bayer Leverkusen immerhin am Rande einer Niederlage. Du bist treuer Anhänger der Dortmunder. In wenigen Tagen steht ja auch noch das Champions-League-Halbfinale gegen Paris an. Absoluter Wahnsinn. Wie wichtig ist es denn, jetzt aus deiner Sicht diese 3 Punkte aus Leipzig zu entführen?
Ja, ich finde es schon ziemlich wichtig, weil man sich dann eben nicht darauf verlassen muss, dass es mit diesem 5. Platz eben reicht. Und außerdem finde ich, sollte man jetzt einfach diese gute Phase, die man hat, einfach mitnehmen, gerade auch im Hinblick auf diese 2 wirklich sehr, sehr schweren Spiele, diese Halbfinals in der Champions League. Das Gute ist, wir kommen ja mit Rückenwind nach Leipzig und deswegen male ich mir da doch ein paar Chancen aus. Wobei, ja, also die letzten Spiele in Leipzig, die letzten 3 Duelle in Leipzig haben wir verloren, meine ich. Also es ist schon schwer, ne? Und meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass da bei Leipzig in der Defensive die No-Show-Rate genauso hoch ist wie auf den Rängen.
Danach kann eigentlich nichts mehr kommen. Ich probiere es trotzdem nochmal kurz. Statistisch sieht es so aus, dass beide viele Kontertore fangen. Ne? Also 13 und 11, also 13 Kontertore kassiert Leipzig, 11 die Dortmunder. Also man kann sagen, es wird auf eine gute Restverteidigung ankommen. Ich denke aus Dortmunder Sicht so ein bisschen, wenn du die Defensive gerade schon angesprochen hast, der Leipziger, ich glaube, man hat damit Karim Adeyemi, Daniel Mahlen, Beino Gittens einfach Tempovorteile gegenüber Willi Orban und Co. Auch die Außenverteidiger von RB mit Henrichs und Raum sind des Öfteren auch in der Offensive zu finden. Und wenn sich dahinter halt Lücken auftun, das spricht ja eben für diese viele Kontertore, dass das durchaus auch mal passieren kann, wird es auf Dortmunder Seite eben auf Speed ankommen. Ich hoffe, dass Terzic das auch sieht und irgendwie eher Beino Gittens und Adeyemi in die Startelf packt, als irgendwie, was auch immer, wieder Felix Metscher. Also der hat ja in der einen oder anderen Situation schon mal daneben gelegen. Liebe Grüße an das Hinspiel gegen Atletico Madrid. Da war es irgendwie auch klar, dass die Tempovorteile gegen die Madrid-Defensive haben mit Axel Witzel und Jimenez. Und er hat es dann trotzdem irgendwie Safety first, weil er erstmal keins fangen wollte. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ey, riskier ein bisschen was. Geh auf Tempo und dann kann das auch was werden. Wie siehst du ihn, also wenn wir schon bei Terzic sind?
Ich sehe Edin Terzic jetzt natürlich wieder positiv, weil wir jetzt wieder diesen Lauf haben und einfach über die Champions-League-Saison so ein bisschen ausgleichen können und wir natürlich einfach immer diese Nähe haben zu ihm. Ne? Also er ist einfach ein Typ von der Südtribüne, der einfach sehr, ja, sehr nahbar ist und zu dem man doch schon ein ziemliches Vertrauen hat, so als Fan. Wenn auch, glaube ich, von der spielerischen Art und Weise her da einfach noch ein bisschen was passieren muss und man ihm da einfach noch, glaube ich, noch mehr Zeit geben muss. Ich habe aber das Gefühl, das ist einfach ein Typ, der Vertrauen belohnt. Und deswegen sehe ich ihn gerade wieder, muss ich auch ganz ehrlich sagen, war nicht die ganze Saison so, aber gerade doch dann wieder positiv. Du hast gesagt, die Dortmunder müssen hoffen, dass sich Lücken in der Defensive auftun. Ich hoffe, dass sich auch Lücke auftut in der Offensive bei uns. Und was wir ja auch immer noch in der Hinterhand haben, die Jungs bei uns, die sich jetzt doch noch versuchen, in die Nationalelf zu spielen, das macht mir auch so ein bisschen Hoffnung. Also Julian Brandt, Nico Schlotterbeck und Mats Hummels, die in den letzten Wochen super Leistung bringen, darauf baue ich auch gerade so ein bisschen. Und ja, das gibt mir doch ein ganz gutes Gefühl jetzt fürs Wochenende.
Und man kann ja sagen, was man will über Edin Terzic und seine Art des Fußballs. Ne? Also dieser Hurra-Fußball in den letzten Jahren hat Borussia Dortmund eben nicht ins Champions-League-Halbfinale geführt. Ne? Also dieser Malocha-Fußball, das ist es ja irgendwie ein bisschen. Also in den wichtigen Spielen steht die Defensive meiner Meinung nach. Das ist die größte Weiterentwicklung irgendwie unter ihm, dass sie defensiv wirklich wesentlich stabiler stehen als noch in den vergangenen Jahren. Und das hat dann halt eben auch unterm Strich viele, viele Ergebnisse gebracht, die zwar in der Art und Weise nicht immer überzeugend waren, aber die halt zu Siegen geführt haben. Ne? Und das ist irgendwie auch so ein bisschen vielleicht der pragmatischere Ansatz, der nicht so schön anzusehen ist, aber unterm Strich eventuell der erfolgreichere.
Absolut. Kann ich nur so unterstreichen.
Natürlich steht auch dieser Bundesligaspieltag wieder so ein bisschen im Zeichen des Abstiegskampfes und da wird es natürlich Sonntag richtig, richtig heiß. Gregor, das wirst du wissen, du bist Kölner, die müssen auswärts ran bei Mainz 05 am Sonntag um 17.30 Uhr und man kann so ein bisschen sagen, wir melden uns vom Abgrund. Ne? Also der erste FC Köln, man kann es nicht anders sagen, steht vor dem Abstieg in die Zweitklassigkeit, wenn nicht noch ein Wunder passiert und das vor allem auch, weil sie anders als der Gegner Mainz 05 keinen positiven Trend verzeichnen können. Das 0:2 gegen Darmstadt war der neueste Tiefpunkt beim FC. In Mainz gibt es aber noch ein kleines Endspiel eben für die Kölner. Mit einem Sieg würde sich der Abstand auf Platz 16 auf 2 Punkte verringern. So, traust du dem FC das überhaupt zu oder ist Mainz gerade eine Nummer zu groß?
Ja, also ich habe natürlich als Kölner und auch als Dortmund-Fan große Sympathien für den FC, muss aber leider ganz ehrlich sagen, dass ich da fast keine Chance mehr sehe. Also ich fand dieses Spiel am vergangenen Wochenende gegen Darmstadt hat nochmal so gezeigt, dass es da an allem fehlt. Und ich glaube, in dieser wichtigen Phase und im Abstiegskampf ist einfach der psychologische Faktor so ein großer.
Ja.
Und wenn du so ein Endspiel gegen den Tabellenletzten, was ein Heimspiel ist, wo 50.000 Leute hinkommen und alle einfach Hoffnung in dich reinsetzen, gerade an diesem Spiel gegen Bochum auch, ne, wo einfach so Emotionen freigesetzt wurden, und du dann so auftrittst und das Spiel so ausgeht, mache ich mir ehrlich gesagt fast keine Hoffnungen mehr, vor allem, wenn man sich anschaut, was in Mainz gerade passiert, also diese dänische Positivität, sorry, ich muss das jetzt einmal machen, Mike ist ja weg, deswegen muss ich schlechte Witze machen. Die greift ja da so um sich und die sind in so einem Laufen, das ist eben psychisch gesehen genau das Gegenteil von dem, was in Köln gerade vorhanden ist. Deswegen mache ich mir keine großen Hoffnungen, gerade wenn man sich zum Beispiel auch letzten Sonntag Mainz in Freiburg, ne, war zwar ein 1:1, aber die Mainzer hatten, glaube ich, 16 Torschüsse, Freiburg nur 6. Die hatten 60% Ballbesitz, also die haben einfach Bock, die wollen. Und beim FC weiß ich das nicht so richtig.
Und vor allem ist es für mich so ein bisschen, warum die eine Mannschaft das Momentum jetzt gerade hat und irgendwie jetzt doch irgendwie die Spiele wieder gewinnt und die andere Mannschaft nicht. Es ist für mich bei beiden Vereinen so die logische Konsequenz, weil die Mainzer haben schon die ganze Saison über 16 Torschüsse innerhalb eines Spiels abgegeben. Sie haben nur das Tor nicht getroffen und haben jetzt mit Jonathan Burkhardt wieder einen Spieler, der endlich wieder fit ist, der jetzt zum dritten Mal in Folge getroffen hat, in Freiburg ja wieder. Und irgendwie, ja, holen sie sich gerade so ein bisschen die Ernte, die sie die ganze Saison über so ein bisschen gedüngt haben. Und von daher überrascht es mich überhaupt nicht, dass sie jetzt da unten sich so ein bisschen rauskämpfen. Dazu, du hast es angesprochen, mit Bo Henriksen haben sie da auch einfach so ein dänisches Duracell-Häschen. Also wenn der eine Ansprache macht, ja, ich glaube, du kannst dann wirklich nur heiß und Bock haben auf dieses Spiel und wirkst halt gar nicht verkrampft, sondern gehst halt mit so einer Positivität in die Partie. Und das fehlt halt beim FC, der wirklich gegen Darmstadt wie gelähmt war. Ne? Also Marc Uth hat ja danach auch gesagt, sie hatten viel mehr Angst, das Spiel zu verlieren, als irgendwie Mut und Bock, dieses Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, dann ist halt der Herd aus im Abstiegskampf, wo du halt nur Do-or-Die-Spieler hast. Und wenn du da halt ängstlich bist, dann glaube ich, fressen dich die Gegner auf. Und ich habe große Sorge, dass das die Mainzer am Sonntagabend auch schon machen werden. Vor allen Dingen, weil sie auch zu Hause unter Bo Henriksen on top auch noch ungeschlagen sind. Ne? Der hat nicht ein Spiel zu Hause verloren.
Ja, ich glaube, dass der entscheidende Faktor ist einfach wirklich, die denken einfach gar nicht drüber nach. Weißt du? Und die kommen einfach gar nicht in diesen Strudel rein, in den der FC einfach dann da reingesogen wird. Und tja, das hat er tatsächlich gut hinbekommen, der Bro. Also Chapeau, Chapeau.
So, wir kommen zur nächsten Partie. Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. Das ist das Topspiel an diesem Wochenende. Und wer hätte vor ein paar Monaten gedacht, dass sich fast ganz Fußball-Deutschland auf dieses Spiel freut? Zweimal gab es diese Partie schon in dieser Saison. Zum einen natürlich in der Hinrunde und zuletzt auch im DFB-Pokal. Für Leverkusen geht es ja nur noch darum, nicht mehr zu verlieren, ne? Also um eben diese perfekte Saison klarzumachen. Stuttgart hingegen braucht noch ein paar Pünktchen für die Champions League. Glaubst du vor dem Hintergrund, dass der VfB vielleicht sogar in Sachen Motivation etwas besser aufgestellt ist als der Meister?
Nee, das glaube ich nicht. Ich habe mir das Interview von Granit Xhaka nach dem Spiel in Dortmund letzten Sonntag angeschaut und dann dachte ich auch erstmal so, alles klar, jetzt weiß ich, wie ihr so motiviert seid. Also die sind Meister, die haben im Prinzip, müssten eigentlich die ganze Woche oder die halbe Woche, sage ich mal, die spielen ja noch in der Europa League, durchgefeiert haben. Und er stellt sich nach dem 1:1 in Dortmund dahin und sagt mehr oder weniger so, ja, wir hätten hier eigentlich gewinnen müssen und hätten eigentlich die 3 Punkte holen müssen, weil die einfach immer noch hungrig sind und einfach Bock haben auf diese ungeschlagene Saison. Und deswegen glaube ich, das wird wieder ein absolutes Niveau auf Augenhöhe, fußballerisch, aber auch motivationstechnisch. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig doll auf dieses Spiel, weil die Partien, ich war bei einer im Stadion, beim DFB-Pokal war ich da und es waren wirklich fußballerisch, war es tatsächlich das Beste, was ich gesehen habe diese Saison.
Würde ich zu 1.000.000% unterschreiben. Ich habe das Hinspiel für DAZN begleitet in Stuttgart, wo sie die Leverkusener wirklich in der ersten Halbzeit dominiert haben. Also erste Halbzeit gehörte den Stuttgartern, die zweite Halbzeit den Leverkusenern. Es war wirklich hochklassiger Fußball. Und wenn Stuttgart ein bisschen was von dieser ersten Halbzeit aus der Hinrunde auf den Platz bringt, dann haben sie trotzdem, glaube ich, wenn man eine Mannschaft zu Rate zieht, die eventuell die erste sein könnte, die den Leverkusen an eine Niederlage zuführen könnte. Ich rede bewusst im Konjunktiv, weil wir wissen, das wird nicht passieren, weil irgendwann wird die Nachspielzeit anbrechen. Aber ich glaube, dann wäre es die Mannschaft vom VfB Stuttgart, ne? Also, weil sie halt auch mitunter, ich würde sagen, den zweitbesten Fußball in dieser Saison gespielt haben, auf Strecke gesehen, neben den Leverkusenern. Und sie haben schon einige Mittel gefunden, mit einem hohen Pressing gegen Leverkusen, die beiden Sechser zustellen, die immer die ersten Anspielstationen sind, also mit Granit Xhaka, irgendwie der Rhythmusgeber des Spiels, ihn rausnehmen. So kannst du die schon vor Probleme stellen. Das hat der VfB Stuttgart unter Beweis gestellt im Hinspiel. Und ich glaube, wenn sie auch eben dieses Mittelfeld dominieren, dann haben sie auch sehr, sehr gute Möglichkeiten, ja, also zumindest ansatzweise die Leverkusener ins Straucheln zu bringen. Also ich glaube, das Mittelfeld der Leverkusener hat schon 50 Mal in dieser Saison getroffen. Und wenn du das eben ein bisschen ausstellen kannst und ausschalten kannst, dann hast du eben große Chancen, sie zumindest offensiv nicht so aufdrehen zu lassen. Aber ja, ich glaube, rein sportlich braucht man bei Leverkusen in dieser Saison nicht mehr viel zu analysieren. Es ist nämlich etwas, also es hat ja nichts mehr mit sportlichen Gesetzmäßigkeiten zu tun, was sie da in der Nachspielzeit und generell in Summe da auf den Platz bringen. Es scheint die perfekte Saison zu werden, ja.
Ja, ich bin nochmal gespannt, weil jetzt Xhaka gelb gesperrt ist, genauso aber auch Stiller auf Stuttgarter Seite. Finde ich aber, also das wäre sowas, wo man bei anderen Duellen sagen würde, oh, jetzt sind die Spielgestalter beide nicht da, na, das kann ja was werden, aber das ist halt bei dieser Partie scheißegal, weil sie es halt beide super kompensieren können und es eigentlich fast noch interessanter ist, zu schauen, wie die Trainer taktisch damit umgehen. Also es ist irgendwie auf allen Ebenen eine sehr interessante Partie und ja, ich glaube, man kann sich darauf freuen.
Hast du natürlich komplett recht, ne? Es sind ja auch die beiden Mannschaften, die irgendwie auf jedweden Ausfall reagieren konnten, kadertechnisch, ne? Beide hatten ja auch mit dem Afrika-Cup viele Leistungsträger nicht mit dabei, ne? Guirassy auf Seiten der Stuttgarter, die ja on top auch noch eine Verletzung von Zagadou hatten und so weiter und so fort. Und man dachte, um Gottes Willen, wie wollen die denn das auffangen? Und prompt hat halt irgendwie Dennis Undav genetzt, ne? Und defensiv konnten sie das auch auffangen. Und bei Leverkusen ja ähnlich, wo ja die halbe Viererkette gefehlt hat. Und dann hat halt einfach Robert Andrich da in der Innenverteidigung gespielt und das hat auch funktioniert, ne? Und das ist vielleicht auch dann so eine Erklärung, warum diese beiden Mannschaften in dieser Saison so konstant gut performt haben, weil sie eben auch sehr, sehr gute Trainer an der Seitenlinie haben, aber glaube ich auch beide einen fantastischen Kader zur Verfügung gestellt haben, der nicht nur im ersten Anzug gut funktioniert, sondern eben auch im zweiten, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja aber, was ich also vor allem in Leverkusen, das finde ich auch gut, das wird jetzt immer wieder dazu gesagt, also dass zwar Xabi Alonso wird wahnsinnig doll gelobt, aber auch dieses ganze Team um Simon Rolfes, wie die es einfach geschafft haben, diesen perfekten Kader zusammenzustellen. Bei Stuttgart, finde ich, ist es auch nochmal krass, das finde ich nochmal ein bisschen anders, dass da einfach Hoeneß aus manchen Spielern einfach so viel mehr rausgeholt hat. Also wenn man sich so einen Mittelstädt oder so anschaut, ne, oder so einen Waldemar Anton, wie der, oder auch Undav, wie der einfach diese Spieler besser gemacht hat. Das finde ich da nochmal sehr bemerkenswert. Also, und ich glaube dann, wenn du halt in so einer Saison bist, dann funktioniert halt auch einfach alles. Dann kannst du auch mal, ich weiß nicht, Leverkusen hat, glaube ich, teilweise in der Europa League, in der Gruppenphase gegen Molde oder so auf 8 Positionen einfach ausgetauscht. Ne? Das ist schon auch Wahnsinn. Ja. Das musst du erstmal hinbekommen. Also da auch großen Respekt.
Hot Take hier zuerst gehört bei Fußball MML Daily. Nick Woltemade unter Sebastian Hoeneß zum Nationalspieler. Lass das mal wirken.
Das nehme ich mit ins Wochenende.
Wir kommen zur letzten Partie, die wir besprechen wollen in der Bundesliga. Borussia Mönchengladbach, ja, empfängt Union Berlin am Sonntag um 15.30 Uhr. Und das ist ja ein ganz spezielles Duell. Denn bei beiden Mannschaften hatte man vor wenigen Wochen noch das Gefühl, na, die sind doch eigentlich aus dem Gröbsten raus. Aber Pustekuchen, bei beiden läuft es eher so semi. Gladbach hat 4 Punkte auf Rang 16, bei Union sind es sogar nur noch 2. Also der Verlierer dieser Partie wird also garantiert nochmal richtig zittern müssen. Ich frage mal einfach, weil du ja einen relativ nahen Draht auch zu Tommy hast. Wie steht's da eigentlich bei ihm jetzt aktuell mit seiner Gladbach-Liebe? Also zittert er schon um seine Gladbacher oder kannst du ihn eventuell jetzt vor dieser Partie gegen Union beruhigen?
Nee, ich glaube, man kann niemanden beruhigen, der Gladbach-Fan ist generell. Aber auch jetzt vor allem in dieser Situation nicht. Also da wird es wirklich nochmal richtig eng. Und er macht sich, glaube ich, auch zu Recht ja Gedanken. weil da ist ja wirklich richtig Feuer drauf auf dieser Partie. Also wer da verliert, der kommt so richtig ins Schwitzen. Ich glaube, es gab unter der Woche auch bei beiden Trainern auch nochmal so einen kleinen Ausraster. Also ich habe gelesen, dass Seoane wohl nach dem Rückweg aus Hoffenheim in Gladbach nochmal so eine richtige Wutrede losgelassen hat. Und auch Bielitzer wohl unter der Woche beim Training einmal so richtig einen rausgehauen hat. Also ich glaube, da sind die Drähte wirklich heiß und die Zündschnuren kurz. Und eigentlich finde ich das solche Spiele voll geil als neutraler Beobachter tatsächlich.
Ja, es ist so ein bisschen wie beim Unfall, ne? Also man denkt so, uiuiui. Also bei beiden Mannschaften ist es so, hätte man eventuell vor der Saison in dieser Drastik nicht erwartet. Ne? Also bei Borussia Mönchengladbach muss man leider sagen, dass es schon sich ja ein wenig angebahnt hat, dieser verschleppte und nicht vollzogene Umbruch. Ne? Der fehlende Konkurrenzkampf, wenig junge Spieler, irgendwie keine wirklich repräsentativen Figuren mehr nach außen. Christoph Kramer spielt nicht mehr, dann Lars Stindl weg, irgendwie alles ein bisschen schwammig nach außen. Also wer stellt sich da hin und ob Julian Weigl so die Persona ist an sich, die dann auch so ein Team mal aufrütteln kann, weiß ich jetzt nicht. Auf der anderen Seite vielleicht an alle Gladbacher noch ein wenig Hoffnung. Mit mehr als 53 Toren ist noch nie eine Mannschaft abgestiegen. Dafür braucht die Borussia nur noch einen Treffer. Allerdings gab es jetzt unter der Woche auch personell, glaube ich, ein paar ungute Nachrichten. Ne? Wöber ist ja mit Muskelfaserriss raus. Dann hatte irgendwie Omlin Oberschenkelprobleme und Honorar hat eine Außenbanddehnung im Knie. Und das ist natürlich für die Gladbacher einfach eine Horrornachricht mit Honorar, der ja irgendwie jeden Standard so dermaßen gut tritt, dass sie darüber ja natürlich auch viele, viele Tore erzielt haben. Und das ist schon eine erhebliche Schwächung, glaube ich. Auf der anderen Seite kommen die Unioner halt offensiv so derart ungefährlich daher und Gladbach spielt zu Hause. Also eigentlich müssen die da den Sack zumachen. Ich glaube, ich habe eher ein schlechteres Gefühl bei Union und es wäre natürlich krass, wenn sie wirklich noch auf diesen Relegationsplatz runterrutschen. Also Champions League Falle ist da der Begriff, weil sie haben natürlich auch ihre Personalkosten enorm nach oben getrieben. Wenn die da jetzt absteigen, das wird nachhaltig extrem wehtun. Also puh, ich bin sehr gespannt.
Ja, was auch dann für eine Saison einfach, ne? Also du musst dir überlegen, du spielst in Berlin vor 75.000 Leuten dein erstes Champions-League-Spiel gegen Real Madrid und ein knappes halbes Jahr später musst du darauf hoffen, in Gladbach einen Punkt mitzunehmen. Das ist schon Wahnsinn. Also auch als so das Fanherz, dafür ist das, glaube ich, auch keine gute Saison gewesen, muss man tatsächlich sagen. Aber vielleicht ist es auch dann auch einfach mal jetzt so ein Zeitpunkt, wo man sagt so, boah, was haben wir eigentlich gerade alles so erlebt in den letzten 4, 5, 6 Jahren? Vielleicht auch mal eine gute Phase, um mal kurz durchzuatmen und mal zu schauen, ey, es war schon auch ganz cool.
Ich weiß, dass die aktuelle Situation bei Union Berlin zumindest für alle Herthaner ein wenig wohltuend ist. Ne? Es ist ein wenig Balsam auf die gescholtene blau-weiße Seele.
Ja gut, dafür ist der Fußball natürlich auch immer gut, ne? Wenn man selber keinen Erfolg hat, sich am Misserfolg der anderen hochzuziehen, das ist doch wunderschön, das lieben wir doch.
So ist es. Schauen wir noch kurz auf die restlichen Partien an diesem Wochenende. Der FC Bayern empfängt zu Hause Eintracht Frankfurt, der SC Freiburg muss auswärts bei Wolfsburg ran, der FC Augsburg duelliert sich mit Werder Bremen und dann gibt es auch noch das Aufsteigerduell zwischen Darmstadt und Heidenheim.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
In der zweiten sieht man besser. So, wem das jetzt gerade zu langweilig war, unser kleiner Bundesliga-Talk, der darf sich auf jeden Fall auf das Zweitliga-Wochenende freuen. Da ist nämlich alles noch komplett offen und zwar sowohl oben als auch unten. Wir gehen den Spieltag jetzt mal chronologisch durch. Heute Abend trifft St. Pauli im Millerntor-Stadion auf Hansa Rostock. St. Pauli würde mit einem Sieg einen Riesenschritt Richtung Bundesliga machen. Rostock hingegen ist gerade nur 16. und braucht ja natürlich auch unbedingt dringend Punkte für den Klassenerhalt. Also ich glaube, es ist sicher, dass es auf den Rängen sehr, sehr zur Sache gehen wird. Was denkst du, wem liegt dieses Spiel auf dem Platz mehr?
Ja, es ist ein Sicherheitsspiel am Millerntor, ne? Sicherheitsspiel oder wie es bei Hansa heißt, einfach ein Spiel. Ich finde ja deswegen die zweite Liga einfach so geil, weil du solche Duelle einfach hast. Ey, da ist so viel Feuer drauf, weil St. Pauli Rostock ja im Prinzip in die dritte Liga erschießen kann und dann kommt da so viel Hass und so viel, ja, so viel Streit und das kommt alles zusammen. Nordduell. Ich habe gelesen, dadurch, dass die Rostocker letztes Jahr so heftig randaliert haben da auf St. Pauli, kommen jetzt irgendwie, werden Dixie-Klos vor den Block gestellt, weil die Angst haben, dass sie da wieder alles zerlegen. Deswegen dachte ich, so ist ja auch schön, dass auch außerhalb des Spielfelds Braun auf Blau-Weiß trifft. Außerdem bewachen wohl irgendwelche Bodyguards diese Klos. Also ich finde das alles Hammer. Und ehrlich gesagt führt das alles dazu, dass ich gar nicht so richtig weiß, wer da als Sieger rausgeht. Also ich weiß, dass es in Rostock jetzt gerade einen unglaublichen Ruck gab letzte Woche, dass die ganze Anhängerschaft dazu aufgerufen wurde, Gründe aufzuzählen, warum Hansa nicht aus der zweiten Liga absteigen darf. Die motivieren da jetzt die und mobilisieren da die ganze Stadt. Und ich glaube, Hansa ist auch so ein Verein, wo die dann halt einfach diese Kräfte so ein bisschen bündeln können und vielleicht ihre Mannschaft sogar in die richtige Richtung drücken können. Ja, auf der anderen Seite St. Pauli natürlich diese Saison wahnsinnig stark. Ich bin mal gespannt. Also ich hoffe aber auf ein rassiges Duell.
Ich glaube, bei der Partie könnte auch so ein bisschen das Chaos eine Rolle spielen, ne? Also wenn Pauli es schafft, irgendwie konzentriert ihr Spiel durchzuziehen, haben sie natürlich den wesentlich besseren Kader, spielen den wesentlich besseren Fußball. Aber wenn Hansa es nur so ein bisschen schafft, das Spiel chaotisch zu gestalten, also die Spielkontrolle zu nehmen, mal einen Foul ziehen, da mal für Unruhe sorgen, also so ein bisschen auf so einer weichen Ebene dieses Spiel einfach immer wieder zu unterbrechen, Chaos, irgendwie dann der Support von den Rängen, also so ein bisschen Emotionalität in den sehr, sehr perfekten Fußball auch von Fabian Hürzeler zu bringen,
ja,
dann glaube ich, haben sie eine Chance, diese Partie irgendwie zu gewinnen, weil rein auf dem Papier haben sie diese natürlich nicht, ne, weil also Pauli den wesentlich besseren Fußball spielt, aber dann kommt Chaos plötzlich rein und dann, glaube ich, ist alles offen.
Ja, weil das müssen ja nur so 4-5 Momente sein, weißt du, so da mal so ein kleines Nachtreten, da mal so ein Ziehen und dann gucken sich zwei Rostocker so an, weißt du, und sagen dann so, jetzt haben wir sie.
Ja.
Und allein das, also allein weil das passieren könnte, finde ich schon einfach, freue ich mich einfach wahnsinnig auf das Spiel.
Dann gibt es noch eine weitere Partie morgen Mittag, wo auch ein abstiegsbedrohtes Team auf einen angehenden Aufsteiger trifft, nämlich Kaiserslautern. Ist zu Gast in Kiel und irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, Gregor, will man ja fast beiden Clubs so ein bisschen Erfolg für dieses Spiel wünschen, oder? Also irgendwie will man nicht, dass Kaiserslautern absteigt, auf gar keinen Fall. Und auf der anderen Seite hätte man auch irgendwie Bock auf Kiel, so in der Bundesliga, oder?
Ja, Lautern, also ich will man auf keinen Fall, dass die absteigen. Ich meine jetzt auch gerade nochmal, durch diese DFB-Pokalsaison haben sie, glaube ich, ganz Deutschland gezeigt, was sie für ein traditionsreicher Verein sind, auch was sie für eine große Fan- und tolle Fanszene haben. Finde ich fast so ein bisschen schade und krass, dieser Gegensatz, dass sie jetzt am DFB-Pokalfinale stehen und auf dem 17. Platz in der zweiten Liga sind. Also und dadurch, dass Kiel das ja relativ sicher schafft, würde ich sogar Lautern da mal so einen unerwarteten Auswärtssieg wünschen.
Parallel trifft der HSV übrigens auf Eintracht Braunschweig. Auch hier haben wir ein Team von oben und eines von unten. Und dennoch ist die Stimmung beim HSV ja spätestens seit dem letzten Wochenende nicht sonderlich optimistisch. Das Ding, Aufstieg ist durch, oder? Also, dass sie es nicht schaffen.
Ich finde, das ist fast so ein bisschen so ein Äquivalent zum 1. FC Köln, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Ne? Die sind eigentlich in so einer Situation auch, haben dieses Heimspiel, ist auch dieses Nordduell da gegen Kiel, haben sogar die Überzahl und verkacken es dann einfach zu Hause mal wieder. Und ja, irgendwie so langsam reicht es auch einfach mal so ein bisschen. Ne? So jetzt, die sind jetzt, wenn sie in der zweiten Liga bleiben, Und ich glaube, wenn St. Pauli hochgeht, sind sie, glaube ich, der Verein, der gerade in der aktuellen zweiten Liga am längsten in der zweiten Liga ist. Und wir wissen ja, dass der HSV der Verein war, der mal am längsten in der ersten Liga war. Also so langsam wird es so ein bisschen so, nee, jetzt ich würde mir jetzt auch mal wünschen wieder, dass die mal wieder hochgehen. So, es ist jetzt reicht's. Aber ja, ich glaube, es ist durch, ja.
Und vor allen Dingen glaube ich halt echt, ne, wenn sie jetzt wieder nicht aufsteigen, dann wird auch langsam aber sicher der Name Jonas Bolt. Und das kann ich natürlich jetzt sagen, weil Mike Nöcker nicht da ist, weil er ja mit ihm befreundet ist. Deshalb kann ich es jetzt aussprechen. Wird natürlich zur Debatte stehen, ne? Weil er natürlich jetzt irgendwie mit Steffen Baumgart vielleicht nicht den besten Pick gewählt hat für das Thema Aufstieg. Vielleicht hätte man es mit Tim Walter noch weiter versuchen sollen. Ich glaube, ja, dass man keinen Innenverteidiger verpflichten konnte im Winter, wirft man ihm auch so ein wenig vor, währenddessen St. Pauli einfach mal zwei verpflichtet hat. Also das ist schon irgendwie alles auch ein wenig, ja, nicht sein Verschulden, aber er hat auf jeden Fall seinen Anteil daran, auch Jonas Bolt. Und von daher glaube ich, wenn der Aufstieg jetzt wieder nicht geschafft wird beim HSV, dann wird auch sein Name nochmal intensiver diskutiert werden und nicht nur der von Steffen Baumgart. Morgen Abend dann noch empfängt Schalke unter Flutlicht Fortuna Düsseldorf. Die Düsseldorfer marschieren ja in den letzten Wochen auch konstant nach oben. Zumindest der Relegationsplatz, der scheint sehr, sehr realistisch. Hat die Felddienstarena aus deiner Sicht dennoch Potenzial, zum Stolperstein für die Fortuna zu werden?
Ja, sagt man natürlich jetzt, also kriege ich natürlich so eine kleine Gänsehaut und sage ich so widerwillig, aber wahrscheinlich birgt diese Arena da mit dem Schiebedach für jeden, der da spielt, immer so ein bisschen Potenzial zu stolpern, weil es einfach wahnsinnig laut ist und weil alle, ähnlich wie wir vorhin auch schon drüber gesprochen haben, in Bochum einfach mit Herz und Seele dahinter stehen. Fortuna ist halt einfach diese Saison, ja, die sind halt einfach eiskalt, ne? Die spielen jetzt nicht wahnsinnig schön oder gewinnen nicht hoch, aber die gewinnen halt. Und da ist auch manchmal einfach der Fußball so einfach. Ja, das klingt immer so platt, aber es ist so. Wenn du die Dinger holst, dann stehst du halt auf dem Relegationsplatz und gehst wahrscheinlich hoch. Und ja, ich kann mir trotzdem durchaus auch vorstellen, auch wenn es da sicherlich laut sein wird, dass die da jetzt nicht unbedingt stolpern.
Auf der anderen Seite, auch wenn du natürlich ein BVB-Herz hast, selbst das will ja nicht, dass Schalke in die Drittklassigkeit absteigt, ne? Also das wäre, glaube ich, wirklich sehr, sehr fatal. Und außerdem haben wir doch auch alle einfach viel zu viel Bock auf so ein schönes Ruhrderby, oder? Also man wünscht sich ja eher, dass es für Schalke mal wieder hochgeht, oder?
Boah, ja. Wir haben ja gerade schon darüber geredet, dass man, wenn der eigene Erfolg ausbleibt, ne? Und so. Ich hätte mir eigentlich die herrliche Relegation gewünscht, Schalke gegen Essen. Aber ich glaube, das wird eh nichts.
Ach ja, oh je. Yeah, yeah.
Ja, ich glaube, das hätte so Potenzial gehabt, dass das Ruhrgebiet implodiert.
Das ist korrekt. Ich hatte ja eigentlich die Relegation gejinxt, HSV gegen Köln. Jetzt haben halt beide nicht performt, ne? Das wären ja die Baumgartschen Festspiele geworden. Schade eigentlich, hätte ich auch gerne gesehen. Naja. Gregor, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer haben mitbekommen, dass du nicht nur der Vogel von Copa TS bist, der einspringt, wenn niemand mehr kann, sondern dass du durchaus ein sehr angenehmer Gesprächsgast bist mit sehr viel Fußballliebe in deinem Herz. Und dementsprechend bedanke ich mich, dass du heute bei uns warst.
Vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche ein wunderschönes Fußballwochenende.
Das wünsche ich dir auch und euch natürlich auch. Wir hören uns Montag wieder. Bin gespannt, wo ich Mike jetzt am Wochenende erwische und ob ich ihn wieder einfangen kann. Ist ja immer ein bisschen schwierig bei ihm. Also in diesem Sinne, das waren heute Gregor Rühl und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.